2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man tändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Mittwochabend und 19:10 natürlich ist knapp 20 eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spielausgabe des Millerntons zu unserem Auswärtsspiel beim FC Augsburg. Das Spiel des 20. Spieltags der ersten Bundesliga findet am Samstag, den 31.01. um 15.30 Uhr in der WWK Arena in Augsburg statt. Das Hinspiel gegen die Fuggerstädter fand am 14. September am Millerntor statt und endete mit einem 2:1-Sieg der Braun-Weißen. Mein Name ist Kasche und bei Blue Sky findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Und jetzt, wie immer in meinen VDS-Folgen, schauen wir ganz kurz auf die vorherigen Duelle gegen unseren Gegner. Bisher gab es 9 Partien in der ersten und zweiten Bundesliga. Unsere Bilanz gegen Augsburg ist dabei eher komplett ausgeglichen. 4 Niederlagen, 2 Unentschieden und 3 Siege. So, das geht doch. Könnt ihr euch eigentlich noch an den letzten Sieg in Augsburg erinnern? Das ist die gleiche Frage wie in Dortmund. Nein, denn es gab den bisher noch nicht. So, jetzt ist aber gut mit dem Rückblick und wir kommen zu meinem heutigen Gesprächspartner. Dieser war schon im Hinspiel bei uns zu Gast. Trotzdem stellt er sich gerne unseren HörerInnen kurz vor mit den 3 klassischen Vorstellungsfragen. Wer bist du? Wie bist du zum FCA gekommen? Und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Ja, servus. Ich bin Andi Riedl. Ich bin zum FCA gekommen durch familiäre Bindung in der Stadt und die Wiederbelebung des FCA durch Walter Seinsch und dann den Aufstieg in die zweite Liga 2006. Und ich beschäftige mich mit meinem Verein durch die Rosenau-Gazette, einen FC Augsburg-Blog, der jetzt 10-jährigen Geburtstag feiert, momentan.
Dann erstmal herzlichen Glückwunsch zur 10 Jahre Rosenau-Gazette. Auf wie viele Artikel kommt der jetzt da eigentlich schon? Das muss ja schon, also 10 Jahre, das müssen ja, ihr schreibt ja fast wöchentlich 1-2 Artikel. Das muss ja schon riesiges Archiv sein, oder?
Es sind hunderte Artikel. Ich habe nicht nachgeguckt, aber wir sind auf jeden Fall also in den hohen Hunderterzahlen irgendwo unterwegs, ja.
Voll geil. Ich lese euch übrigens sehr, sehr gerne und empfehle euch natürlich, liebe Hörer, dies auch zu tun. Die Rosenau-Gazette wird auch in den Shownotes verlinkt. Sag mal, was war denn eigentlich das erfolgreichste Thema, was ihr in der Rosenau-Gazette hattet? Also wo hast du die meisten Klickzahlen rausgeholt?
Die meisten Klickzahlen haben wir aus Katastrophenberichten generiert. das heißt, vor allem bei Auswärtsspielen, wenn man vor Ort war, und mir ist ein Mainz-Spiel da sehr in Erinnerung, in der Corona-Zeit, wo wir, oder es war gerade so wieder offen und es waren wirklich sehr wenig Menschen aus Augsburg vor Ort und Stadion sowieso beschränkt. Und der FCA hat sich irgendwie richtig versohlen lassen, 3 oder 4 Gegentore in der ersten Halbzeit. Und ich habe dann einen recht emotionalen, ich habe es, glaube ich, Katastrophenbericht auch betitelt. Und das ist immer etwas, so die gruppentherapeutische Komponente des Blogs, die ist immer sehr gern gelesen.
Das machen wir ja mit unserem NDS, wenn wir bei Niederlagen, das ist ja auch eher so eine Frustrationstherapie. Genau. Sag mal, schreibst ihn aber nicht alleine, ne? Du hast noch 1 oder 2 Mitstreiter, so wie ich weiß.
Genau,
wir sind
in unterschiedlicher Besetzung und unterschiedlicher Häufigkeit unterwegs, je nachdem, wer gerade wie viel Zeit hat. Aber an sich, dadurch, dass wir mehrere Personen sind, sind wir eben dann doch relativ regelmäßig mit Inhalten da. Und ja, es ist ja für alle nur ein Hobby neben dem normalen Leben, sage ich jetzt mal.
Ja, euch kann man ja auch irgendwo, kann man euch noch irgendwo folgen, also irgendwelchen Social Media Networks oder
genau, man kann uns folgen auf Instagram, Rosenau Gazette. Es gibt mittlerweile einen wöchentlichen Kurzpodcast, so 20 Minuten im Ziel. FC Augsburg Kompakt, beziehungsweise Rogatz Kompakt heißt er, dann kann man natürlich auf den entsprechenden Podcast-Plattformen folgen. Ja, und so sind wir dann mittlerweile auch multimedial unterwegs.
Das ist sehr schön. Ich freue mich, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast. Auf wie viele Trainer kommst du jetzt in den letzten 10 Jahren?
Ja, wenn man sich die Frage so anguckt, dann ist ja die Frage, meinst du Trainer oder Trainerphasen? Also wir haben zwei Trainer. Also seit es den Blog gibt, ja, der Blog ist jetzt 10 Jahre alt, gibt es zwei Trainer, die sich wiederholt haben. Hm. Der Blog-Entwicklung oder der Blog hat gestartet unter Markus Weinzierl damals in der Europa League. Der Moment war ja so, ach, jetzt bist du in der Europa League in Liverpool und es gibt keinen Blog, der diesen Verein begleitet. Das ist irgendwie schade. dann hat es ja beim FCA schon ein wildes Trainerwechsel-Spielchen über die Jahre gegeben. Also von Dirk Schuster zu Manuel Baum in seiner ersten Phase, was die zweitlängste Bundesliga-Zeit eines Trainers war, über Martin Schmidt, Heiko Herrlich, immer weiterdenken, Sandro Wagner zuletzt, jetzt wieder Manuel Baum, dazwischen habe ich Enno Maaßen vergessen und Jes Torup und wahrscheinlich noch irgendjemand, also schon eine ganze Anzahl. Die FC Augsburg Trainerzeit so wahrscheinlich Durchschnittszeiten eine Saison ungefähr und dann wären es so 10 Trainer schon gewesen sein.
Nicht schlecht. Aber ich glaube, wir haben da auch nicht viel weniger. Apropos Trainer, die Überleitung nehme ich jetzt, um uns langsam bei dem Sportlichen zuzuwenden. Die Hinrunde ist jetzt durch und ihr seid mit dem Experiment Sandro Wagner am 1. Dezember krachend gescheitert. Und damit ist auch dieser Wunsch, ein wenig Farbe und Glamour und Attraktivität, in die Fuggerstadt zu bringen, ebenso krachend gescheitert. Was waren die Beweggründe für den Wechsel zurück zur aka Langeweile Manuel Baum?
Ich muss vielleicht an der Stelle, also ich bin mir nicht sicher, ob ich bei Langeweile Manuel Baum mitgehe. Zumindest zuletzt nicht. Beziehungsweise es täte ihm Unrecht. Also die 7 Spiele, die er jetzt gehabt hat, können wir gleich drüber sprechen, aber ich glaube, langweilig war es jetzt nicht. Ich finde auch Sandro Wagner, die Idee ist natürlich nicht aufgegangen. Warum ist die Idee nicht aufgegangen? Weil Sandro Wagners fußballerische Ideen, ich meine, jetzt kann man sagen, im Grundsatz nicht zu den Ergebnissen geführt hätten, die der Verein gebraucht hätte, um da irgendwie positiv drauf zu sein. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, ist Sandro Wagner deswegen an dem Punkt nicht weitergekommen, weil er es nicht geschafft hat, seine Art Fußball zu spielen, auf das anzupassen, was der FCA ihm als von der Mannschaft her bereitstellen konnte. Also er hat ja versucht, den FCA spielen zu lassen wie PSG oder Real Madrid oder die großen Clubs, so was im Endeffekt bedeutet.
Alles ein Name, eine Ebene.
Ja, genau. Das ist ja auch, ich meine, es gibt ja dieses Zitat, was gerade in diesen Tagen wieder extrem zitiert wurde, so nach dem Motto, ja, es ist ja auf keiner Position im Verein qualitativ ein Unterschied zu sehen zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern. Also der FC Augsburg ist, irgendwie gesagt, an keiner Stelle qualitativ schlechter besetzt. Man hätte sagen können, jetzt in der Nachschau vielleicht auf dem Trainerposten, aber gut, das wäre natürlich dann ist sehr viel Selbstkritik gewesen und das ist mit Sicherheit nicht so Sandro Wagners Stärke gewesen.
Nicht wirklich, glaube ich, ja.
So, aber das, was das Thema war, ist gerade dann in der Defensivarbeit, dass wenn du da sehr viele 1-zu-1-Situationen defensiv riskierst durch das, wie du die Mannschaft einstellst, dann wird ein Verein wie der FC Augsburg relativ viele Gegentore bekommen, weil einfach qualitativ diese 1-zu-1-Situationen dann zu gefährlichen Situationen für den Gegner führen. Und das war ja auch so das Grundproblem, was er gehabt hat, dass er versucht hat, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sich wenig gegnerfokussiert anzupassen und das dann halt zu Desasterspielen, wie jetzt zum Beispiel dann kurz vor seiner Demission quasi gegen Hoffenheim geführt hat, wo du dir in der ersten Halbzeit dann halt drei Buden fängst. Das sind wir jetzt auch nicht die einzige Mannschaft, die gegen Hoffenheim dann jetzt in dieser Saison irgendwie schlecht aussieht, weil Hoffenheim das sehr gut auszunutzen weiß, wenn du denen dann so Situationen
gibst. Räume gibst, ja.
Ja, aber das ist halt so das Klassikerbeispiel, wo du dann sagst, na, da darfst du jetzt nach, keine Ahnung, 15 Spielen oder 14 Spielen oder so, darfst du dann halt auch mal was gelernt haben. Also dieser Lerneffekt, der war nicht da, und dann ist ja die Kommunikation an der Stelle, also Sandro Wagner konnte nicht mehr vermitteln, wie er es lösen will. Er hat selber nicht mehr den Optimismus gehabt, es zu lösen, und dann musste sich der Verein quasi trennen. Na, das ist so das, wie dann die Außendarstellung dazu ist.
Okay. Was macht Baum in den letzten 7 Spielen anders als Sandro Wagner?
Ja, Manuel Baum hat direkt an dieser Stelle auch angesetzt. Das kann man sehr, sehr trennscharf sehen. Der hat direkt defensiv Kompaktheit geschaffen. Geguckt, dass die Abstände geringer werden. Geguckt, dass du einfach ein kompakteres Auftreten defensiv hast, wo du diese 1-zu-1-Situationen vermeidest. Und das ist ihm auch bis auf gegen Gladbach direkt zum Jahresstart jetzt bis jetzt in jeder Partie gelungen, dass der FC Augsburg als Mannschaft wieder deutlich unangenehmer zu bespielen ist, weil du schon ja weniger Möglichkeiten hast, auf einer individuellen Ebene zum Erfolg zu kommen, sondern du musst schon durch mannschaftlich geschlossenes Verhalten dir deine Vorteile gegen den FC Augsburg jetzt erarbeiten. Also das ist dann auch das, was man jetzt in der Partie gegen Bayern gesehen hat, dass es halt nicht ausreicht, dass du da einfach extrem gute Einzelspieler hast, sondern die müssen halt dann auch an dem Tag gut zusammen funktionieren. Und das führt dann ja erstmal dazu, dass er dass er es geschafft hat, dass bis auf dieses, jetzt kann man wahrscheinlich sagen, so mittlerweile diesen Ausrutscher gegen Gladbach, dass der FCA dadurch, dass er defensiv wieder kompakter war, dann in allen Partien wieder da war und Möglichkeiten hatte, die auch zu gewinnen. So. Und darauf baut Baum, und das sieht man ja jetzt schon so ein bisschen in der Entwicklung, auch nach und nach dann entsprechend offensive Abläufe auf.
Okay. Ich frage mich jetzt natürlich, wenn dieses doch wieder die Rückkehr zur defensiven Stabilität, die er ja auch unter Jestuch stark fokussiert hattet. Und das meine ich eigentlich mit Langeweile, das ist ja ein falscher Ausdruck, stimmt schon. Aber mit dieser Kompaktheit, die ihr auch in der Vorsaison hattet, ist doch dann dieses mutige nach vorne spielen, das bedingt halt sehr, sehr häufig, dass man hinten etwas unsicher, mehr Platz lässt und mehr Räume bietet für den gegnerischen Konter. Das bedeutet doch aber auch, dass die Idee, die Michael Ströll und Benny Weber von dem Fußball, die sie mit Sandro Wagner hatten, oder Michael Ströll eher die Idee, weil Benny Weber kam ja erst später, aber dass Michael Ströll die Idee mit Sandro Wagner doch jetzt irgendwo ad acta legen muss. Oder sucht er jetzt für die kommende Saison, also erstmal die Saison jetzt zu Ende spielen, irgendwo einlaufen im Mittelfeld, sucht er jetzt wieder einen offensiveren Trainer, der das doch versteht, den Ball, dieses Publikum dann ein bisschen mitzunehmen noch mehr.
Also ich meine, das Ganze ist ja immer eine Gleichgewichtsfrage, ne? Also will heißen, du kannst ja nie nur so offensiv spielen und defensiv komplett vernachlässigen, dass du dich aus vielen Partien eben direkt rausnimmst. Und also bei Sandro Wagner war, jetzt kann man sagen, bei Jes Torup war die Waage zu sehr auf dem Defensiven. Ja, das auch ganz klar, der teilweise die zwei Busse vor dem Tor geparkt und dann wirklich nur noch gehofft, dass also zwei Offensivspieler extrem reduziert. So, bei Sandro Wagner hast du Gegentore bekommen aus Abschlägen des Gegners. So, also wo du dir gedacht hast, ey, das geht doch nicht. So, die Innenverteidiger so weit aufgerückt, so quasi offensiv ausgerichtet in ihrer 1:1 in ihrer 1:1 Zweikampfführung, dass wenn du diese Zweikämpfe verloren hast, dann hast du aus dem abschlagenden offenen Mann auf dein Tor zulaufen gehabt und hast diese Tore kassiert. So, also absoluter Wahnsinn an sich so in diesem Feld. Und jetzt geht halt das Pendel wieder mehr in die Mitte zurück. Wird dadurch die Idee ad acta gelegt? Ich glaube nein. Die Idee ist älter als Sandro Wagner. Man hat das mit Enno Maaßen versucht, quasi offensiv zu beleben. Man hat das auch, jetzt muss man im Nachhinein drüber schmunzeln, mit Jes Torup versucht, der kam und in seinen ersten Wochen mit Offensive Mindset durch die Stadt gelaufen ist und ich weiß nicht, 4 Tore gegen Heidenheim direkt im ersten Spiel geliefert hat. Und das ist dann aber halt alles verpufft und abgeflacht, weil Jes Torup auch gemerkt hat, das Pendel ist irgendwie zu sehr auf Offensive. So, jetzt holst du wieder einen anderen Trainer dazu mit Manuel Baum, aber ich halte jetzt Manuel Baum nicht für einen reinen Defensivtrainer. Also das würde ihm, glaube ich, keine Rechnung tragen. Der ist offensiv schon gewitzt und findet auch Möglichkeiten, da für Gefahr zu sorgen. Die Tor, jetzt müsste man sich das statistisch mal angucken, ist jetzt, also ist auf jeden Fall, ist die Phase unter Manuel Baum in zweierlei Hinsicht verbessert. Er hat es geschafft, weniger Tore zu kassieren, also weniger expected Gegentore zu haben. Er hat es aber auch geschafft, deutlich den Schnitt der Expected Goals offensiv zu erhöhen, wenn du besser in der Verteidigung bist und vielleicht auch irgendwie besser Bälle gewinnst, dann hast du vielleicht auch mehr Ballbesitzphasen wieder. Also das bedingt sich dann schon und deswegen widerspreche ich einerseits bei dem Wort Langeweile, so weil das mit Sicherheit die letzte Phase nicht trifft, aber andererseits möchte ich Manuel Baum auch nicht in die Langeweile-Kiste schieben. Das wäre nach den 7 Partien noch nicht gerechtfertigt.
Okay. Was, du sagtest jetzt, die Expected Goals-Werte sind unter Manuel Baum nach vorne, nach oben gegangen. Was erzeugt denn diese hohen die höheren Expected Goals Werte? Was sind denn seine Mechanismen, die euch in den Strafraum des Gegners führen? Weil dann da kommen ja dann die Torchancen her.
Ich meine, das, vielleicht nur nochmal, dafür kurz eine Basis zu schaffen. Der FC Augsburg war unter Sandro Wagner letzter. Sowohl bei Expected Goals gegen den FCA als auch bei eigenen Expected Goals. Also wir waren.
Sandro Wagner ist niemals letzter. Niemals.
Doch. Sandro Wagner würde sagen, naja, es hatte einfach das größte Entwicklungspotenzial und er hat dann nur Anlauf genommen. Aber ja, die Mannschaft war, es war aufregend, aber es war halt einfach nicht gut. So, ne? Ist also in beiderlei Hinsicht. Was ist bei Manuel Baum dann schon besser? Was ist schon zu leichten oder was zu, wie sagt man, Quick Wins führt, ist alleine das Konterspiel ist schon deutlich verbessert. Also alleine das, dass du es schaffst, schneller in manchen Situationen in die Vertikale zu kommen. Bei den Spielern, die du ja mittlerweile hast, du hast ja mit sowohl Kade als auch mit Fabian Rieder oder jetzt auch, also schnelle Spieler, die in die Vertikale kommen können, und alleine dadurch bist du schon deutlich gefährlicher. Also FCA hätte jetzt zum Beispiel gegen Union die Partie zu Hause, die hätte man einfach deshalb gewinnen müssen, weil man die Konter besser ausspielt. Das gelingt noch nicht, ist man noch nicht zielstrebig gut genug da an der Stelle, aber es sorgt schon für mehr Gefahr, als das unter Sandro Wagner der Fall war.
Okay, dann lassen wir jetzt mal die Trainerfrage ruhen, weil da haben wir jetzt sehr viel Zeit drauf verwendet. Lass uns doch mal auf die Hinrunde zurückschauen. Wir sind jetzt im dritten Spieltag, dritter Spieltag der Rückrunde. Was gab es aus deiner Sicht für echte High- und Lowlights aus der Hinrunde?
Naja, der FCA sah stark aus, wie man gestartet ist. Man ist ja im Pokal erstmal weitergekommen und dann hat man auswärts in Freiburg gewonnen und sah gegen die Bayern zu Hause dann an sich gar nicht schlecht aus, also mit 3-2 verloren und war da eigentlich relativ nah dran, dann am Ende nach 3-0 Rückstand da noch irgendwie einen Punkt zu holen. Das war erstmal sehr ermutigend. Man hatte auch immer wieder Spiele zwischendurch, wo man Ergebnisse holen konnte. Also mein persönliches Highlight ist ja das Heimspiel gegen Wolfsburg gewesen, wo zwischendurch man auch irgendwie 3-4 Spiele vorher schlecht gepunktet hat, nicht gewonnen hat und dann einfach wie aus dem Nichts dieses Heimspiel recht souverän gewonnen hat. Also es gab schon diese Ergebnisse auch, die zwischendurch irgendwie gut aussahen. Auf der anderen Seite hat man sich halt teilweise auch richtig demontieren lassen und war halt in manchen Spielen auch gar nicht vorhanden. Und da war definitiv, ja, also da war diese englische Woche dabei, wo du im Pokal rausfliegst, gegen Bochum dann auch zu Hause in der Mitte und dich vorher von Leipzig abschießen lässt, irgendwie auch zu Hause und dann irgendwie, also es war einfach nur sehr gruselig, eine sehr gruselige Phase. Und dann waren eben auch auswärts wieder so eine Partie dabei wie gegen Hoffenheim, wo du einfach siehst, dass ja, dass der sportliche Ansatz nicht passt, also dass das einfach wie so ein viel zu großer Trainingsanzug gewirkt hat, den du da angezogen hast. Und von dem her war das selbst für die FCA-Achterbahn, hatte das nochmal deutlich mehr Ausschläge so in der Hinrunde.
Okay. In der Hinrunde konnte sich Elias Saad Elias Saad war ja anscheinend ein Kandidat von Wunschkandidat von Sandro Wagner, den zu holen, weil er auf die Dribbelstärke, auf dieses freie Radikal gesetzt hat anscheinend. Dann hatte er 7 Spiele Zeit bei Manuel Baum oder 6 Spiele Zeit bei Manuel Baum, sich zu empfehlen. Hat er nicht, anscheinend, weil ihr habt ihn jetzt in die zweite Liga verliehen. Was mir das Herz blutet, weil ich finde diesen Spieler so unwahrscheinlich gut und finde es so schade, dass er in die zweite Liga zurückgegangen ist und nicht zu uns gekommen ist. aber sag mal, warum ist er nicht mehr bei euch?
Hey, ich glaube, das, was sich geändert hat unter Manuel Baum, ist der Offensivansatz. So, Sandro Wagner hat ja, wenn man das so sagen will, offensiv Lowball gespielt, indem er keine echte Spitze aufgeboten hat in vielen Spielen und dadurch 3 ja, kleinere Spielertypen, dribbelstarke Spielertypen. Sandro Wagner hat ja gesagt Zocker, ne? 3 so Zocker da vorne drin hatte. So, und war Saad ja regelmäßig einer von 3 in unterschiedlichen Konstellationen, ja. Zusammen mit Rieder, zusammen mit Kömür. Und ich meine, das, was Manuel Baum jetzt relativ schnell gemacht hat, ist, dass er da vorne drin wieder eine Spitze installiert hat. Einen Zielspieler, den du nutzen kannst, der Bälle ablegt, der auch, ich sag mal, vielleicht einen anderen Instinkt im Strafraum nochmal hat und einfach auch die einfachen Situationen nutzen kann. Innenverteidiger anders bindet, weil er Wege anders kennt. So ganz anderer Ansatz. So, das heißt, du hast da relativ viele Zockertypen und die Situation, in der sich Elias Saad dann wiedergefunden hat, ist, dass er da in der Hackordnung nur noch auf Platz 3 oder 4 sich wiedergefunden hat. Also hinter Rieder, der die absolute Nummer 1 da quasi in diesem Bereich ist, beziehungsweise 5 hinter Claude Maurice, hinter Kömür, hinter so. Und dann war klar, es gibt da irgendwie 2 Positionen. Er ist vielleicht auf Position 4. Mal ganz positiv gesehen, Gabi vielleicht auch noch an ihm vorbeigerückt, 5. Und dann hast du durch die Umstellung des Spielsystems bedingt und dass wie der Trainer das dann einschätzt, beziehungsweise ja auch das kann man auch sagen, die Marschroute des FCA dann eher auf ein eigenes Talent wie Kümmer zu setzen, als jetzt auf Saad. Die Situation, dass ihm dann mit Sicherheit klar war, dass er da in der Rückrunde relativ wenig Einsatzzeiten sieht. Und dann hat man da, glaube ich, diese Lösung jetzt gefunden.
Interessant, wenn du das sagst, dass ihr wieder auf Zielspieler rausgeht, aber dann Philipp Tietz quasi, der ja auch quasi der Inbegriff eines Zielspielers ist, abgibt.
Naja, Philipp Tietz ist ja, ich liebe Tizi, ne? Das ist so der Wechsel, das ist ähnlich bei mir wie bei dir, wenn du Saad verfolgst. Also ich mag Tizi vor allem als Typen auch extrem und also wirklich viel, viel Liebe. Tizi hatte seine beste Phase in Augsburg als Spieler in einem Zweiersturm, so neben Demirovic. Ist halt einer, der vielleicht diesen Partner im Sturm braucht. Okay. Also jetzt kein klassischer Einzelzielstürmer.
Also wobei diese Exit-Station nach vorne, der genau. Die Bälle festmacht, der Passklatsch spielt und.
Genau. Und okay. Ich meine, dazu muss man sagen, ja, das hat sich, glaube ich, Manuel Baum auch angeguckt, was er da so hat. Der hat halt in den drei Partien dann jetzt vor Weihnachten auch überhaupt kein Land gesehen. Also selbst nach der Umstellung auf Manuel Baum. Also von dem her, das ist, glaube ich, also sowohl Saad als auch Tietz sind Abgänge, wo du sagst, es ist halt eine Trainerpräferenz, mit wem sie da zusammenarbeiten wollen. Ich fand es sehr kurios im Winter, weil der FC Augsburg ja eine Situation hatte, wo er keinen einzigen Stürmer im Training hatte. Also keinen echten gelernten Stürmer. Also jetzt nehmen wir mal Anton Kade da raus. Der kam ja als rechter Winger quasi nach Augsburg im Sommer und wurde jetzt zum Stürmer umfunktioniert und dann nach vorne geschoben. Kann er in manchen Situationen dann auch gut ausfüllen. Aber du hast Tietz abgegeben, Essende war beim Afrika Cup und das waren quasi deine zwei Stürmer. Bis dann Michael Gregoritsch zurückkam, standst du da und hattest quasi keinen einzigen im Kader.
Oh Mann, ey. Jetzt Gregoritsch zurückgekommen, dann kam die jetzt schon erfolgreiche Leihe von Chavez. Wird Benny Weber nochmal aktiv werden auf dem Transfermarkt, um Manuel Baum da noch ein paar Waffen an die Hand zu drücken?
Naja, der Gregoritsch geholt, der hat Ribeiro aus Portugal geholt, auch für den Sturm. Also man hat diese Lücken im Sturm im Kader dann schon geschlossen mit zwei Zugängen. Man hat Yannick Keitel aus Stuttgart geliehen. Also man hat ja auf der Abgangsseite auch weitere Spieler, Maxi Bauer nach Bielefeld. Es geht dann doch relativ rund beim FCA jetzt in dieser Winterpause. Und an sich, also es sieht so aus, als ob ja, vielleicht Arne Meyer noch ein Abgangskandidat wäre, der den Verein noch verlassen könnte, wenn da was Passendes passiert. Wenn Benny Weber noch irgendwo einen Diamanten findet, der irgendwie günstig zu haben ist, dann wird er wahrscheinlich zuschlagen. Aber es ist mittlerweile dann nicht mehr zwingend. Also die zwei großen Löcher, die sich da aufgetan haben, sowohl im Sturm als auch in der Innenverteidigung, die sind beide geschlossen. Jetzt mit dem Chavez-Zugang natürlich deutlich einprägsamer jetzt direkt nach der ersten Partie, als man das jemals vermutet hätte. Und entsprechend, ja, glaube ich nicht, dass da noch, also es müsste sich wirklich irgendwo eine Top-Gelegenheit auftun. Und ich glaube aber nicht, dass noch was passiert.
Okay, dann lass uns doch mal bitte zum Spieltag kommen. Samstag 15.30 Uhr. Tolle Zeit, ist angesetzt. Gästeblock wird auch beim FCA wieder proppevoll sein. Wer auf unserer Seite nicht mit in Augsburg sein wird, ist auf jeden Fall David Nemeth, Andrea Otunji und Conor Metcalf. Aus dem Stand heute habe ich jetzt noch nichts gehört, ob es nach dem RB-Spiel gestern noch irgendwelche verletzungsbedingten Wechsel gab. Adam Gigala ist dann wieder, die Sperre ist abgelaufen. Der wird am Samstag auch wieder dabei sein können und sehr wahrscheinlich auch im Kader stehen. Aber was in der Woche sonst noch bei uns passiert, erfahrt ihr ja eh in der Spieltags-PK. Die müsste morgen sein, am Donnerstag, oder ihr lest es bei Tim im Vorbericht nach. Wie sieht es denn bei euch im Kader aus? Gibt es verletzte oder gesperrte Spieler?
Es gibt weiterhin zwei große Namen, die verletzt sind, Christlein Matsima und Jeffrey Rauveleo, beides Innenverteidiger, die verletzt noch länger fehlen. Bei Matsima unklar, ob er die Saison überhaupt noch spielt. Rauveleo vielleicht im März wieder. Also das hat ja die großen Lücken in der Innenverteidigung auch gerissen. Mhm. Da kommt Noki Banks nach seiner 5. gelben Karte wieder zurück. Also der wird wieder zur Verfügung stehen. Das wird auch das erste Puzzle, was Manuel Baum lösen darf, ob er denn der Dreierkette aus dem Bayern-Spiel wieder so vertraut oder ob er Noki Banks, der ja vorher Stamm gespielt hat, ob der wieder rein rotiert und für wen rotiert er denn rein? Also ich sag mal so, Kevin Schlotterbeck als Kapitän vielleicht nicht gerade. Das heißt, Cesiger oder Chavez. Chavez rausnehmen nach der ersten Partie, I don't know. Also das ist so das erste Puzzleteilchen. Was spannend ist, dann sind ja Finn Dahmen im Tor ist klar, Giannoulis und Fellhauer auf rechts ist eigentlich auch mittlerweile soweit eingespielt. Stellt sich die nächste Puzzlefrage im defensiven Mittelfeld. Masengo festgespielt mit der Partie seines Lebens zuletzt. Aber daneben ist die Frage, ob Christian Jakic wieder fit ist. Er hat gegen die Bayern passen müssen nach sehr kurioser Verletzung. Ob Christian Jakic wieder reinkommt für Elvis Rexbitschei oder Elvis Rexbitschei da erstmal sich festgespielt hat. Ich hoffe auf Zweiteres. Und dann wird vorne die Frage sein, ob man da einen anderen Ansatz wählt als zuletzt gegen die Bayern und ob Gregoritsch wieder reinrotiert für Kade, beziehungsweise Kade wieder nach hinten rückt und Rieder wieder auf die Bank oder ob man das so lässt, Kade vorne drin und dann Club Maurice und Rieder dahinter. Das sind so die Varianten, die man da gerade so hat. Was sich zeigt nach 7 Partien Manuel Baum, er hat langsam so sein Gerüst gefunden, eine Mannschaft, die funktioniert und das macht auf jeden Fall Hoffnung.
Okay, dann würde ich gerne mal wissen, was muss denn passieren, damit wir am Samstag bei euch gewinnen? Was müssen wir tun, um den FCA so unter Druck zu setzen, zu Fehlern zu zwingen? Was müssen wir tun, damit wir gewinnen?
Defensiv extrem stabil selber stehen, Geduld haben und dann mit Einzelaktionen beziehungsweise Standards selber die Tore machen.
Okay, gebongt, nehme ich so mit. Ich bin ziemlich gespannt, wie es am Samstag ausgehen wird. Ich lasse dich aber auch nicht gehen, bevor du mir deinen Tipp genannt hast.
Ich glaube, dass das diesmal eine relativ klare Angelegenheit für uns wird, weil wir jetzt hoffentlich dann endlich mal die Stabilität haben, dass wir nach so einem Sensationsspiel auch nochmal eins nachlegen. Wir werden das 2-0 gewinnen.
Und du bist dir sicher, dass ihr nicht denkt, ach, da kommt der Tabellen 17. Puh.
Nein, ich glaube, dass, also zumindest ich kann mich leider an das Hinspiel noch sehr gut erinnern. wenn du, also Grundding in dieser Liga, wenn du ein Spiel leicht nimmst, dann verlierst du es.
Sehr gut. Dann wünsche ich dir viel Spaß am Samstag, wo immer du das Spiel verfolgst. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch. Das Ende ist zum Spiel, kommt von Yannick. Wir hören uns dann erst gegen Hoffenheim wieder. Andi, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Die letzten Worte gehören dir. Bitteschön.
Danke, ich bedanke mich auch für das Gespräch und allen von euch, die am Samstag in meiner schönen Heimatstadt sind, wünsche ich eine glorreiche Zeit. Plant ein bisschen Zeit ein, um durch die schöne Augsburger Innenstadt vielleicht auch zu flanieren, im Elber mal vorbeizugucken. Gute Augsburger Bier gibt es auch alkoholfrei zu genießen und vielleicht tut sich ein paar Sonnenstrahlen auf, die da auf uns niederscheinen. Es ist vielleicht das als Information so dazu. In Augsburg nicht so, dass da ums Stadion drumherum viel wäre. Also plant es ein, dass wenn man dann noch ein bisschen abhängen will, das eher in der Stadt macht und dann den Weg mit der Straßenbahn rausnimmt. Das soll sich dann besser ausgehen. Wünsche euch da viel Spaß. Seid herzlich willkommen. Und ja, dann die Zeit auf dem Rasen sind wir wieder getrennt in den Farben, aber danach dann wieder vereint in der Sache. Danke.
Das ist sehr schön. Tschüss.